Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 360.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Im vergangenen Jahr betrug das Defizit der kommunalen Haushalte mehr als 4 Milliarden Euro. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer gingen zurück, die Sozialausgaben stiegen an. Nicht alles ist Wirtschaftskrise. Gerne wurde auch mal über die Verhältnisse gelebt, Rücklagen nicht gebildet, Projekte gefördert, die eine Wiederwahl sichern sollten. Und so zeigt das Beispiel der Stadt Mainz, nicht nur Bund und Land tragen Verantwortung für die heutige kommunale Finanzkrise, sondern auch die Städte selbst. Jedenfalls findet Ludger Fittkau, dass da was dran ist.
Direkt am Rheinufer steht das erst 35 Jahre alte Rathaus der Stadt Mainz. Von den Rheinschiffen, die hier vor Anker gehen, werden Touristengruppen unmittelbar am Rathaus vorbei in die Mainzer Altstadt geführt. An diesem Morgen erläutert die finnische Fremdenführerin Rita Sengenbusch die Baugeschichte des Rathauses, das als das bedeutendste Nachkriegsgebäude der Mainzer Stadtgeschichte gilt.
Es war ein dänischer Architekt Arne Jacobsen. Das Baumaterial ist aus Norwegen importiert worden. So haben wir alle nordeuropäischen Länder hier in diesem Ort repräsentiert.
Was Rita Sengenbusch der Gruppe nicht sagt, es ist nicht ganz ungefährlich, auf dem Platz vor dem Rathaus zu stehen. Denn die aus Norwegen stammenden Fassadenplatten bröckeln, sind an vielen Stellen notdürftig mit zusätzlichen Befestigungen versehen. Die Platten haben sich durch Witterungseinflüsse verbogen, das ganze Rathaus ist sanierungsbedürftig. Innen dringt an vielen Stellen Wasser ein, die Buchenholzverkleidung vor dem Ratssaal musste zwischenzeitlich bereits entfernt werden. Alleine für die Sanierung der maroden Energieversorgung des denkmalgeschützten Gebäudes sind 15 Millionen Euro veranschlagt. Geld, das die Stadt schlichtweg nicht mehr hat. Für den diesjährigen Mainzer Rosenmontagszug hatte Wagenbauer Dieter Wenger dem Rathaus der Stadt einen eigenen Themenwagen gewidmet.
Nebendran sehen wir einen Wagen, da können wir ein bisschen weiter weggehen, dann sehen wir, das ist das marode Rathaus von Mainz, das also unter Denkmalschutz steht, aber vollkommen marode ist. Und der Stadtrat zieht um vorne in ein Zelt rein. Und da halten sie jetzt ihre Ratssitzungen ab.
Noch sind die Ratssitzungen im Zelt ein Karnevalsscherz, doch der Hintergrund ist bitterernst. Der langjährige Mainzer SPD-Finanzdezernent Kurt Mercator sieht eine Mitschuld der Mainzer Politik.
Wir verfrühstücken unser Eigenkapital, wir deinvestieren im Moment in Mainz. Das Rathaus ist ein gutes Beispiel, es gilt als das architektonisch wichtigste Gebäude der Nachkriegszeit in dieser Stadt. Und wir haben nicht die Mittel, um das zu renovieren. Wir haben jetzt mal 400.000 Euro zur Verfügung gestellt, um das Innendach zu reparieren, weil das Wasser im Stadtrat die Wände runtergelaufen ist.
Doch das Rathaus von Mainz ist nur eine der vielen unerledigten Baustellen, mit denen die Stadt zurzeit überfordert ist. Der SPD-Politiker Kurt Mercator versucht gar nicht erst, die Schuld für die katastrophale Finanzlage in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt nur bei anderen zu suchen. Einiges sei hausgemacht, so Mercator, auch durch Politiker seiner eigenen Partei in früheren Jahren.
Man hat in Jahren, in denen wirklich Geld genug da war, 80er, 90er Jahre, keine Reserven gebildet, sondern man hat am Ende, habe ich auch noch erlebt, Haushaltsberatung geführt nach dem Motto, wir haben noch 15 Millionen, was machen wir damit? Ohne aber die Folgekosten, zum Beispiel investiver Projekte zu bedenken, die dann in den Folgejahren durchschlagen.
Jocke Fuchs, das ist der Name des seinerzeit sehr beliebten Mainzer SPD-Oberbürgermeisters, der zwischen 1965 und 1987 die Geschicke der Stadt lenkte und auch für die Investitionen dieser Zeit verantwortlich ist. Das Anfang der 1970er Jahre gebaute Rathaus ist bis heute mit seinem Namen verbunden. Das wird auch den Touristen vermittelt. Diese dunkelgrünen Gitter sind keine Gefängnisgitter, sondern das ist Sonnenschutz. Ein Spitzname für das Rathaus ist Gefängnis, ein anderer Spitzname ist Fuchsbau. Nicht nur für die Sanierung des Fuchsbaus fehlt das Geld in Mainz, sondern auch für die anstehende Restaurierung des Barockschlosses, nur wenige hundert Meter vom Rathaus entfernt, rheinabwärts gelegen. Im Falle des Schlosses haben Aufsichtsbehörden des Landes, der Stadt Mainz, de facto verboten, jetzt Geld für die Sanierung auszugeben. Dezernent Kurt Mercator.
Wir stehen ja in der Haushaltsvorbehalt und der Aufsichtsbehörde. Wie gesagt, dann, das sind Investitionen, auf die könnt ihr erstmal verzichten. Die Stadt Mainz lebt auch weiter, wenn es das Schloss in dieser Form nur gibt. seht erstmal zu, was auch im Prinzip nicht falsch ist, dass ihr eure Kindergartenrechtsansprüche erfüllt und dass ihr eure Schulen entsprechend instand setzt und dann anschließend könnt ihr das Schloss machen. Wir haben es haushalterisch verankert, aber im Moment kommen wir an das Geld nicht ran und, wenn man ehrlich ist, der städtische Anteil, den wir haben, der ist auch kreditfinanziert.
Dass eine Stadt immer noch Kredite von den Banken bekommt, wundert den städtischen Spitzenbeamten Kurt Mercator bisweilen. Allein in diesem Jahr klafft im Haushalt der Stadt Mainz eine Lücke von 110 Millionen Euro. Auch von Land und Bund erwartet Mercator in nächster Zeit keine entscheidende Hilfe.
Das grundsätzliche Problem, das ich sehe, ist, dass auch der Bund natürlich nicht die Mittel hat, um allen so zu bedienen, wie sie es eigentlich gerne hätten. Und das ist das übergeordnete Problem, das über allem steht, was Finanzen betrifft. Wir bauen im Moment eine kreditfinanzierte Finanzblase auf allen Haushaltsebenen. Kommunen angefangen über die Länderhaushalte bis zum Bundeshaushalt und ja nicht nur in Deutschland. Man sieht ja, was in Griechenland passiert und man sieht, was in Island passiert ist. Das ist die nächste Blase, die zu platzen droht.
Ärgerlich ist für den gelernten Ökonomen Mercator, dass die Mainzer Kommunalpolitiker aller Parteien dennoch nicht den Mut für einen strikten Sparkurs haben. So habe er unlängst vorgeschlagen, die Sparte Ballett des Mainzer Stadttheaters zu schließen, an dem die Stadt jährlich mit 12 Millionen Zuschuss beteiligt ist. Die Chance sei da gewesen, so Mercator, da der Mainzer renommierte Ballettchef Markus Schlepfer die Stadt stromabwärts Richtung Düsseldorf verlassen hatte.
Wir betreiben ein Drei-Sparten-Theater, auch sicher an der Landeshauptstadt angemessen, als vor 2 Jahren der Herr Schlepfer das Theater mit seinem gesamten Ensemble bis auf 2 Leute verlassen hat. Und wie gesagt, das wäre die Gelegenheit, wir reduzieren um eine Sparte, kaufen Ballett ein aus den Nachbarntheatern. Wir haben Darmstadt, Wiesbaden, Frankfurt in der Nähe. Die Politik hat innerhalb von 4 Wochen einen neuen Ballettmeister bestellt mit einer neuen Kompanie. Ich glaube, der Leidensdruck ist immer noch nicht groß genug.
Beim bröckelnden Rathaus der Stadt ist der Leidensdruck aber immerhin schon so stark, dass man inzwischen einen Evakuierungsplan angekündigt hat. Für den Fall, dass das Rathaus wegen Baufälligkeit irgendwann gar nicht mehr benutzt werden kann. Dann könnte der Karnevalsscherz vielleicht doch noch Wirklichkeit werden. Ratssitzungen in einem Zelt am Rheinufer.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Vom neuen Profitstreben in der Sozialarbeit. Eine Sendung von Peter Kessen.
Ein Maserati Quattroporte. Prominentester Maserati-Fahrer Deutschlands sind Sie?
Hans Harald Ehlert, geboren 1962, Sozialdemokrat, ehemaliges Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, Diplom-Sozialpädagoge.
Und ehemaliger Geschäftsführer der Berliner Treberhilfe. Das Sozialunternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt rund 280 Mitarbeiter und betreut rund 3000 Hilfsbedürftige, zumeist Obdachlose.
Ein Jahresgehalt von rund 300.000 Euro. Eine gemeinnützige, aber auch privat günstig genutzte Villa am Schwielosee. Angefangen hatte die Treberhilfe 1988 mit ehrenamtlichen Helfern und einem Laden in Berlin-Schöneberg. Heute erreicht das mit Staatsgeldern geförderte Sozialunternehmen einen Umsatz von 12 Millionen Euro und einen Gewinn von rund 1,2 Millionen Euro. Die sogenannte Umsatzrentabilität, das Verhältnis vom Gesamtumsatz zum Gewinn, liegt bei rund 10%.
Die durchschnittliche Umsatzrendite in der deutschen Wirtschaft betrug in den letzten Jahren knapp 4%.
Im Jahr 2005 verwandelte Ehlert sein Unternehmen in eine Kette von gemeinnützigen Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Die gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die GGmbH, wird aufgrund ihrer gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Orientierung grundsätzlich von der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer befreit. Unter besonderen Bedingungen entfällt bzw. verringert sich auch die Umsatzsteuer. Mögliche Gewinne müssen wieder gemeinnützigen Zielen dienen. Die Gemeinnützigkeit muss das Unternehmen selbstlos, ausschließlich und unmittelbar verfolgen.
Es ist auch kein Einzelfall, was bei der Treberhilfe passiert ist.
Stefan Tyroke von der Gewerkschaft Verdi. Am 12. Februar 2010 gehört Harald Ehler zu den Mitorganisatoren einer Fachtagung im Rathaus Schöneberg in Berlin. Titel:
Social Profit. Sozial und wirtschaftlich. Wirksam.
Mitveranstalter neben Ehlert: die Diakonie Berlin, die Arbeiterwohlfahrt Berlin, die Unternehmensberatung Kienbaum.
Niemand weiß, wie viele GmbHs es in der Bundesrepublik gibt, in welchen Bereichen sie arbeiten, welche Gewinne sie erzielen und welche Arbeitsverhältnisse dort herrschen. Die Sozialverbände ziehen keine Bilanz. Nur eines ist sicher: Sozialarbeit findet heute fast immer in einer gemeinnützigen GmbH statt. Rund 2,5 Millionen Menschen arbeiten im Sozialsektor.
Norbert Wohlfahrt, Professor für Sozialmanagement an der Westfälischen Fachhochschule in Bochum, sieht seit den späten 80er Jahren eine Wende in der Sozialarbeit. Seitdem reduziert der Staat sein Engagement. Wohlfahrtsverbände und Private sollen um Aufträge konkurrieren und die staatlichen Kosten senken.
Man muss sich das wirklich vorstellen, dass hier unternehmerisches Denken die gesamte Branche ergriffen hat und dann auch mit Werbe von den Dienstleistungsträgern im Sektor umgesetzt wird.
Der Staat gibt pro Jahr rund 750 Milliarden Euro für Soziales aus. Seit Anfang der 90er Jahre erstatten Bund und Kommunen nicht mehr die realen Kosten, stattdessen fließen Pauschalbeträge, die die Unternehmen recht frei verwenden dürfen. Unter dem Deckmantel der Gemeinnützigkeit gehören heute befristete Arbeitsverhältnisse, Teilzeitarbeit und untertarifliche Bezahlung zum Alltag. Zudem können die Unternehmen die finanziellen Vorteile der Gemeinnützigkeit nutzen. Alles kann besser
werden. Der Regionalverband der AWO, der Arbeiterwohlfahrt in Halle-Merseburg, beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter. Zum Januar 2003 wurden die einzelnen Sparten wie Pflege, Kindertagesstätten und Erziehungshilfe in gemeinnützige GmbHs umgewandelt. Der Bundesverband der AWO tritt in sozialdemokratischer Tradition für eine solidarische Gesellschaft ein. Die AWO in Halle hat den Tarifvertrag gekündigt. Der Regionalverband zahlt eine sogenannte Anwesenheitsprämie. 1.800 Euro pro Jahr für normale Beschäftigte. Pro Krankheitstag werden 60 Euro abgezogen.
Wilfried Nodes vom Deutschen Bundesverband für Sozialarbeit.
Ich finde das eine hochproblematische Geschichte, dass ein Wohlfahrtsverband, der laut Grundsatzprogramm sich den Traditionen der Arbeiterbewegung verpflichtet fühlt. Und genau die Arbeiterbewegung es ja war, die das Prinzip der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durchgesetzt hat, dass sich ein solcher Wohlfahrtsverband dafür hergibt, Kranke zu bestrafen.
Silvia Plättner, Geschäftsführerin der AWO Halle-Merseburg.
Es ist einfach eine Geschichte gewesen, die sich entwickelt hat aufgrund der hohen Krankenstände, die wir im Pflegebereich hatten. Ich habe es immer verkauft als Bonbon. Ob ich dann letztendlich ein Bonbon kriege oder nicht, wenn ich wirklich krank bin, dann verzichte ich auch auf das Bonbon.
Die finanzielle Bedeutung der Prämie für die Beschäftigten steigt, weil die Mehrzahl keine Vollzeitverträge besitzt. Die Regel sind 30 Arbeitsstunden plus X. In der ambulanten Pflege gibt es auch 20 plus X Verträge. Zudem wird leicht unter Tarif gezahlt, schon seit dem Jahr 2002.
Willkommen bei VIA, Verbund für integrative Angebote Berlin, gemeinnützige GmbH.
Seit dem Jahr 1991 bietet der Berliner Unternehmensverbund VIA für Demenzkranke und Menschen mit geistigen oder psychischen Handicaps Pflege, betreutes Wohnen, Beschäftigungstagesstätten, Werkstätten und Betriebe.
Wir haben VIA gegründet, weil wir beide aus dem Umfeld kommen, in dem wir vorher schon im Sozialbereich tätig waren.
Via Geschäftsführer Norbert Lassek.
Das hat was mit sozialem Engagement zu tun.
Der zweite Geschäftsführer Ralf Möller-Flohr nennt die Abschottung der traditionellen Psychiatrie als eine Motivation für die Gründung des eigenen Unternehmens.
Das war die Zeit, wo man gesagt hat, die Psychiatrie darf nicht mehr hinter geschlossenen Mauern stattfinden. Und ich kann nur sagen, das war irgendwann eine Herzensangelegenheit, dafür zu sorgen, dass Menschen würdevoll außerhalb dieser Anstalten leben können.
Der VIA Unternehmensverbund hat ein stürmisches Wachstum hinter sich.
In den Feldern, in denen wir angefangen haben, also den betreuten Wohnen der Psychiatrie, die aus der Eingliederungshilfe finanziert worden sind, Das waren sozusagen unsere Anfänge, mit denen wir sozusagen unsere Projekte da entwickelt haben. Und dann sozusagen ist aus den Überschüssen, die wir erzielt haben über die Jahre, sind sozusagen neue Projekte entwickelt worden.
Die Investitionen stammen aus den Gewinnen der gemeinnützigen GmbHs und größeren Krediten. Es zahlen das Arbeitsamt, die Sozialversicherer und der Senat. Aus diesem Geldstrom sollen nun noch mehr Projekte entstehen. Ein Theatersaal, ein Restaurant, ein Biergarten, rund 40 neue Apartments sowie für Behinderte Wassersportanlagen mit Segelbooten am Wannsee.
Die letzten beiden Jahre waren eher sehr schwierig. So, und wir hatten schon Jahre, da war deutlich besser. Also wir hatten noch schon Umsatzrenditen, die bei 8% oder 9% lagen. Und wie gesagt, ich finde auch nicht, dass das ein Problem ist, sondern es ist mal die Frage, was passiert mit diesen Überschüssen. Ja? Und unter welchen Bedingungen kommen sie zustande?
Viele Beschäftigte arbeiten in Teilzeit. Gerade im Pflegebereich hat die Belastung zugenommen. Die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden. So haben die Beschäftigten in den Demenzwohnungen für alte Menschen noch nicht einmal einen Ruheraum. Sie sitzen immer mit den Verwirrten zusammen.
Die Gewerkschaften sind schwach. Nur 3% der Beschäftigten im Sozialsektor sind organisiert. Diese Entwicklung hat auch der Wildwuchs der Wohlfahrtsverbände möglich gemacht. Während die Dachverbände ihre Ideale hochhalten, besitzen die einzelnen Mitglieder, die Unternehmen vor Ort, freie Hand.
Unsere Mitglieder sind in ihrem Gebaren autonom. Das sind selbstständige Vereine, selbstständige GmbHs, eigenständige Stiftungen.
Werner Hesse, Geschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.
Allerdings muss ich zugestehen, dass bei über 10.000 Mitgliedsorganisationen man nicht wirklich jede Organisation ständig im Auge behalten kann. Deswegen sind wir gerade dabei, auch nochmal zu schauen, ob wir da nicht unsere Aufsichtsfunktionen etwas anschärfen müssen. Also so konkrete Standards, was darf ein Geschäftsführer verdienen, wie groß, wie teuer darf der Geschäftswagen sein.
Professor Norbert Wohlfahrt sieht zwei vorherrschende Tendenzen.
Was man aber in der Statistik deutlich zeigen kann, ist, dass mit tatsächlich weniger Personal mehr Fälle bearbeitet werden. Das zeigt die Statistik. Ich glaube, man kann ganz eindeutig sagen, dass der Anteil von Verwaltungstätigkeit sehr stark zunimmt und die direkte personenbezogene Dienstleistungsarbeit immer stärker in den Hintergrund tritt und zum Teil dann auch von Nicht-Fachkräften übernommen wird.
Uwe Lübking, Dezernent für Soziales beim Deutschen Städte- und Gemeindebund, glaubt, dass die Gesetze eigentlich ausreichen, um die gemeinnützigen GmbHs zu kontrollieren. Der Skandal um die Treberhilfe verweise jedoch auf ein größeres Problem.
Also ich glaube schon, dass wir Missbräuche haben, dass wir auch eine erhebliche Dunkelziffer haben. Wir waren ja gezwungen, auch aufgrund unserer Haushaltslage doch Personal massiv zu entlassen bzw. Stellen nicht neu zu besetzen. Und ich brauche natürlich gerade in dem Bereich auch die qualitativen Mitarbeiter, die in der Lage sind, Bücher prüfen zu können, Außendienste machen zu können und so weiter. Und wenn ich die nicht habe, dann passieren solche Fälle.
Außerdem konzentrieren sich viele Kommunen und Gemeinden zu Lasten der Kontrolle auf die günstige Leistung der Firmen, befürchtet Uwe Lübking. So kann Geschäftstüchtigkeit im armen Business ihre Gewinne erzielen. Obwohl dieses Managerdenken eigentlich den gemeinnützigen Zielen der Wohlfahrtsverbände widerspricht, kritisiert Professor Wohlfahrt.
Das ist ja nicht Geschäfte zu betreiben und Überschüsse zu betreiben, sondern bei den kirchlichen, den christlichen Glauben zu verbreiten, bei der AWO Solidarität in der Gesellschaft zu stärken, beim Roten Kreuz Humanität zu fördern und so weiter.
Der Maserati-Fahrer und ehemalige Chef der Treberhilfe Harald Ehlert sah sich als Vorhut einer neuen Sozialarbeit. Im Februar 2010 hatte Ehlert auf dem von ihm mitorganisierten Kongress noch eine Innovation verkündet. Zusammen mit der Unternehmensberatungsfirma Kienbaum und Universitärer Hilfe präsentierte Ehlert die Kategorie des Social Profit.
Der Social Profit in absoluten Zahlen stellt sich dar als Differenz zwischen sozialer Nutzstiftung in Euro und erhaltenen Mitteln in Euro. Die soziale Nutzstiftung ist hierbei der Beitrag an staatlichen Einsparungen durch Eingliederungserfolge, Vermeidung von Haft etc. Der Social Profit der Treberhilfe liegt für das Jahr 2008 bei 15%. Das heißt, für jeden Euro aus Haushaltsmitteln fließen 1,15 Euro an staatliche Institutionen zurück.
Professor Wohlfahrt hält diese Formel für naiv und gefährlich. Die Kategorie des Social Profit-Glaube, den Lebensweg eines Menschen mit Problemen in eine Formel der Statistik verwandeln zu können. Um zu berechnen, wie viel eine sozialarbeiterische Maßnahme dem Staat einsparen wird, müsste Harald Ehlert genau beziffern, welche teuren Probleme seine Treberhilfe in der Zukunft verhindert hätte.
Harald Ehlert müsste wissen, welche psychischen und physischen Erkrankungen in welcher Stärke nicht ausbrechen, welche Drogensucht ausbleibt, welcher Zeitraum an Arbeitslosigkeit nicht eintritt und welche Straftaten unterbleiben. Hier geht es um eingesparte Kosten, die in einer Jahresbilanz exakt pro Tag zu beziffern sind. Ein Hafttag kostet bereits rund 90 Euro.
Staat, Wohlfahrtsverbände und gemeinnützige GmbHs kooperieren diskret.
Harald Ehlert hat kein schlechtes Gewissen.
Dieser Maserati unterliegt wie allen Vernunftsdingen, die einem höheren Ziel dienen sollten, einem alten Satz von Abraham Lincoln. Der Zweck heiligt die Mittel so lange, wie die Mittel den Zweck nicht zerstören.
Es sprachen Viola Sauer und Viktor Neumann. Redaktion Stefan Pape. Produktion Deutschlandradio Kultur 2010. Manuskripte und weitere Informationen zu unseren Zeitfragensendungen finden Sie im Internet unter www.deradio.de.
Es ist 11.30 Uhr.
HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Wenn Sie bei Schillers Glocke kaum über die ersten Zeilen hinauskommen, sind Sie keine Ausnahme. Auswendig lernen ist aus der Mode gekommen. Warum eignen sich Millionen Muslime den Koran in der ihnen fremden Sprache Arabisch an? Ein Beitrag von Gabriele Kammerer.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Kannst du den Text?
Ja, ich habe ihn im Kopf.
Die Briten legen Texte woanders ab. Learning by heart, sagen sie.
Mit dem Herzen lernen. Ja, stimmt schon. Auswendig können, das ist zuerst inwendig wissen. Konfirmandenunterricht in Berlin-Moabit. Die Jugendlichen sind gern etwas früher aufgestanden, denn es geht um Themen aus ihrem Leben, um Freundschaft, Tod, um das, was zählt. Sie sind neugierig auf das, was die Kirche ihnen zu bieten hat, auf die Bibel und andere Glaubenstexte. Auswendig lernen müssen sie wenig. Nur Vater Unser und Glaubensbekenntnis werden gemeinsam geübt. Zum Glück sind diese Texte recht eingängig, findet Atosha.
Als ich angefangen habe mit dem Konfer, bin ich dann halt öfter in die Kirche gegangen als davor uns. Und dann, wenn man sich das dann irgendwie ein paar Mal danach oder während dem Gottesdienst irgendwie durchgelesen hat oder so und das dann mitgesprochen hat oder so, einfach nur zugehört hatte, dann konnte man das einfach irgendwie. Also ich saß jetzt nicht zu Hause und dachte mir, okay, ich lerne jetzt das Glaubensbekenntnis auswendig. Sondern ja, das kam auch einfach irgendwie.
Die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das haben wir jetzt vergessen. Vergebung der Sünden.
So ganz klappt es mit dem Glaubensbekenntnis noch nicht immer. Vielleicht auch deshalb, weil die Konfirmanden sich doch ein bisschen reiben an dem jahrhundertealten Text. Schon vor 200 Jahren war das Auswendiglernen als Methode umstritten. So provozierte der Theologe Friedrich Schleiermacher die Pädagogen seiner Zeit.
Besser ist es, die Kinder wissen nichts aus dem Gedächtnisse aufzusagen. Das Memorieren haftet immer mehr am Buchstaben, selten am Gedanken. Man gewinnt also nur bei ihnen, den Buchstaben zu fixieren.
Bismillahirrahmanirrahim. Imam Mehmet Tekin rezitiert den Koran. Der Türke ist nicht nur muslimischer Religionsgelehrter, er trägt auch den Ehrentitel Hafiz. Er ist ein Bewahrer des Koran. Tatsächlich kennt er die gesamten 600 Seiten des Heiligen Buches des Islam auswendig. Und zwar in der Ursprache Arabisch. Viele bemühen sich auf diese Weise um den Koran. Der Rhythmus des Textes erleichtere das Lernen. Außerdem wird der Koran klassischerweise in 30 Teile zu je 20 Seiten aufgeteilt. Jeden Tag wird eine Seite gelernt. Und dabei wird mit dem Ende angefangen. Im ersten Monat sind so die jeweils letzten Seiten der 30 Pakete dran. Nach und nach wird dann der Umfang des Bekannten nach vorn erweitert. Dabei muss der Schüler das Alte ständig wiederholen. 12 Jahre alt war Mehmet Tekin, als er nach einer dreitägigen Prüfung in der Moschee feierlich zum Hafiz ernannt wurde. 6000 Verse.
Tabi Kur'an sadece bir bilgi olmanın.
Der Koran ist die Quelle des Islam. Ihn zu rezitieren und auswendig zu lernen, ist theologisch gesehen eine Art Gottesdienst. Man sagt, dass es schon selbst ein Gebet ist, die Worte Gottes wiederzugeben. Außerdem will man, wenn man einem Kind nahelegt, den Koran auswendig zu lernen, ein Fundament schaffen für eine mögliche spätere theologische Laufbahn. Dem Kind kann man vielleicht nicht die Erläuterungen und Übersetzungen des Koran nahebringen, aber der Erwachsene kann später darauf aufbauen und sich vom Original ausgehend die Kommentare erschließen.
Andi Abbas Schulz ist ein ganz normaler Muslim. Auch er kann einzelne Verse des Koran auswendig wiedergeben. Nach eigenen Angaben ist das aber weniger als 1% des gesamten Textes. Schließlich muss man erst mal verstehen und leben, was man lernt, findet der Deutsch-Libanese.
Der Koran ist ein Buch, was immer die Aufmerksamkeit des Menschen auf die Schöpfung lenkt und sagt, schaut euch die Berge und die Meere an und denkt darüber nach. Und diese Reflexion im Alltag immer wieder zu betreiben, ist einer der Gründe, warum wir sowas auswendig lernen.
Der ägyptische Islamwissenschaftler Nasser Hamid Abu Zaid, auch er übrigens ein Hafiz, berichtet von einem Experiment mit seinen Studierenden.
Wir haben uns die 55. Sure des Koran vorgenommen, in der sich der Vers »Welche von den Wohltaten eures Herrn wollt ihr leugnen?« ständig wiederholt. Diese Wiederholung unterbricht den Satzbau und bereitet dem Interpreten Schwierigkeiten. Wir haben versucht, die Frage bei der Rezitation auszulassen, aber es war unmöglich. Die Sure verlor ihren Reiz, all ihre Eindringlichkeit und sogar ihren Bedeutungsreichtum. Es war einfach nicht mehr dieselbe Sure, obwohl doch der Refrain überflüssig erscheinen muss.
Lieder verbinden Sinn und Klang. An ihnen zeigt sich besonders deutlich, dass Auswendiglernen und laute Wiedergabe zusammengehören. Das gilt nicht nur für die Strophen eines Liedes. Auch jeder andere Text lernt sich leichter, wenn man ihn nicht nur stumm wiederholt, sondern dabei ausspricht. Und Texte, die man auswendig weiß, laden zum Rezitieren ein. Bis ins 18. Jahrhundert hinein war Lesen immer lautes Lesen oder wenigstens Murmeln. Bücher waren Mangelware. Das Ohr war wichtiger als das Auge. Das Gedächtnis zählte mehr. Und dieses Gedächtnis war ein Hörgedächtnis.
Gottes Wort ist für uns etwas ganz Besonderes. Das heißt im Koran, wenn Gott will, dass etwas ist, dann sagt er nur sei. Und es ist, also Gott erschafft durch Worte die Schöpfung. Und Gottes Worte sind für uns etwas, was eine sehr tiefe Bedeutung hat. Eine Heilwirkung vielleicht auch auf die menschliche Seele. Es gibt da sehr schöne Studien von einem japanischen Professor, Emoto heißt der. Der hat die Wirkung von Worten oder Gesang oder Gebeten auf Wassermoleküle untersucht und gesehen, dass sich da was verändert.
Unzugänglich war das Latein auch für das mittelalterliche Kirchenvolk. Die Magie der Worte erschloss sich aber sehr wohl. Und sie wirkt über Generationen. Von der magischen Kraft der Sprache erzählt auch Hertha Müller, die 2009 den Nobelpreis für Literatur erhielt. Auf dem Weg zu Verhören durch den rumänischen Geheimdienst habe sie unentwegt Gedichte aufgesagt und sich in den fremden Worten geschützt gefühlt wie in einem dichten Kleid. Die 70-jährige Oberin des Berliner Paul-Gerhardt-Stifts, wo Diakonissen in einer geistlichen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft wohnen, musste während ihrer Ausbildung jede Woche das Wochenlied lernen. 52 Kirchenlieder im Jahr, von denen manche 15 Strophen haben. Doch wenn Schwester Sigrid von den spontanen Singrunden erzählt, wird deutlich, auswendig lernen in Gemeinschaft kann lustvoll sein und sinnvoll. Denn es gibt auch heute noch genügend Situationen, wo eben kein Buch zur Hand ist.
Wenn ich in der Eisenbahn sitze, habe ich es nicht in der Hand. Und da kann man ganz viele Texte meditieren und machen. Das ist schon eine große Sache, wenn man was auswendig kann. Sie sind immer abrufbar. Oder wenn man ganz schnell einen Krankenbesuch machen muss. Sicher kann man sich ein Buch mitnehmen, aber Da greift man meist auf die Sachen zurück, die man im Kopf hat.
Außerdem werden mit dem Alter die Augen schlechter. Das Gehör lässt ebenso nach wie das Kurzzeitgedächtnis. Ältere Menschen sind angewiesen auf Inneres, Eigenes, Gelerntes. Wohl dem, der in der Jugend vorgesorgt und den ein oder anderen Text gebunkert hat. Ob nun im Kopf oder im Herzen.
Auswendig lernen vom Reichtum einer verkannten Kulturtechnik. Sie hörten einen Beitrag von Gabriele Kammerer. Von dieser Sendung können Sie zu 11 Euro bei uns gerne einen CD-Mitschnitt bestellen, so wie üblich. Ab morgen gibt es diese Sendung auch als Podcast. Näheres dazu unter www.hr2kultur.de.